Es gibt ja diesen alten Spruch, da wo der Wolf läuft, wächst der Wald. Das heißt, es ist wenig wild da, was Pflanzen frisst.
Der Wolf. 150 Jahre lang war er aus Deutschland verschwunden. Jetzt besiedelt er vor allem wieder Gebiete im Nordwesten und Nordosten des Landes. Der Wolf steht im Spannungsfeld zwischen Wildnis, Weide und Widerstand. Zwischen Gegnern und Befürwortern. Am Ende stellt sich die Frage, wie sollen wir mit ihm umgehen? In diesem fünfteiligen Podcast mache ich mich auf die Suche nach Antworten. Mein Name ist Tobias Böckermann, Redakteur für die NOZ und auch selbst Züchter von Bentheimer Landschafen. Diese dritte Folge widmet sich unter anderem dem Wolf in der Wildnis. Warum ist er so streng geschützt? Wer entscheidet das? Warum kann er sich scheinbar ungehindert ausbreiten? Wird das so weitergehen? Darüber habe ich unter anderem mit dem niedersächsischen Umweltminister Christian Meyer von den Grünen gesprochen. Am Ende dieser Folge werden wir wissen, was der Wolf eigentlich alles frisst, also welche Tierarten, und wer entscheidet, wie streng geschützt der Wolf ist. Außerdem erfahren wir, warum sich das bald ändern könnte.
Wolfsland. Wildnis, Weide, Widerstand.
Einer der Wolfsexperten, mit denen ich für diesen Podcast sprechen konnte, ist Theo Gründchens. Den kennt ihr schon aus der ersten Folge. Er ist ehemaliger Förster, heute Naturfotograf, und er war einer der ersten, die einen Wolf in der Lüneburger Heide gesichtet haben. So etwas wie einen bösen Wolf gibt es für Gründchens nicht.
Guter Wolf, böser Wolf. Wölfe sind, wie sie sind. Das sind aber Individuen, die natürlich unterschiedlich reagieren, so wie wir Menschen auch. Da gibt es welche, die mehr nach links tendieren, manche mehr nach rechts. Und in der Wirkung ist das bei den Wölfen eigentlich nichts anderes. Das ist ein Familienbetrieb. Und da gibt es einen der eventuell etwas cleverer ist als andere, die schneller lernen, die sich schneller an die Gegebenheiten anpassen, die wir zurzeit in unserer dicht besiedelten Gesellschaft hier haben. Und da gibt es eben Tiere da, die Sachen machen, mit denen wir zurzeit zumindest noch nicht gut zurechtkommen.
Jetzt habt ihr Theo Gründchens einmal im Original gehört. Wir hatten die Möglichkeit, mit unserem Experten über eine Telefonleitung zu sprechen. Für ein schöneres Hörerlebnis für euch haben wir uns dafür entschieden, die Aufnahmen nachzusprechen. Theo Gründchens beobachtet den Wolf seit 2007. Damals leitete er die Forstverwaltung auf einem Bundeswehrgelände. Und dort gab es schon damals die ersten Wolfssichtungen.
Also der Wolf ist ja auch in verschiedenen Szenarien immer wieder Thema. Auch vorher schon, bevor die Wölfe da waren. Sei es in den Kinderbüchern aus Böser Wolf mit Rotkäppchen oder sei es in irgendwelchen Kirchendarstellungen, wo der Wolf eben als der Böse oder das Böse dargestellt wurde. Es war also jedem bekannt, wie ein Wolf im Prinzip aussieht.
Warum der Wolf ausgerottet war und weshalb er erst seit einigen Jahren zurückkehrt, das war Thema in Folge 2. Aber was können, sollen oder müssen wir in Deutschland jetzt tun, wo der Wolf immer mehr Territorien besiedelt? Nein, so geht das natürlich nicht. Jedenfalls nicht im Moment. Wölfe dürfen aktuell aufgrund der Artenschutzvorgaben nicht bejagt und nur in seltenen Fällen entnommen, also dann doch geschossen werden. Wie das rechtlich geregelt ist, wird noch Thema sein in Folge 4. Halten wir vorerst fest, es gibt klare Gesetze, die den Wolf streng schützen. Die könnten jedoch auf europäischer Ebene bald gelockert werden, nämlich sobald die Wolfspopulation, also ihre Anzahl in einer Region, einen sogenannten günstigen Erhaltungszustand erreicht hat. Was es damit auf sich hat, hat mir Theo Gründchens erklärt.
Ja, der günstige Erhaltungszustand geht da davon aus,
dass wir eine Populationsgröße haben, die in sich so stabil ist, dass sie auch bei schweren Krankheiten oder anderen natürlichen Problemen, die auftreten können, überleben wird und die Population also auch sichert.
Viele Wolfsexperten sind sich darin einig, dass dieser günstige Erhaltungszustand in Deutschland längst erreicht ist und dass die Regeln gelockert werden könnten. Das unterstreicht auch der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer, mit dem ich ebenfalls für diesen Podcast sprechen durfte.
Faktisch ist er eben im Norden und im Ostdeutschland nicht mehr vom Aussterben bedroht, aber eben im Süden so gut wie kaum Tiere. Und deshalb haben wir jetzt mit 15 Umweltministern zusammen mit dem an den Bund geschrieben, dass wir fordern und einfordern, dass der Bund diese Zahlen dann an die EU meldet und wir dann hoffentlich für Niedersachsen einen guten Erhaltungszustand dann auch feststellen.
Die Europäische Union ist dabei der richtige Ansprechpartner, denn ihre Mitgliedstaaten haben die rechtlichen Parameter festgelegt. Wichtig sind dabei vor allem die Berner Konvention und die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. In beiden Regelwerken wird der Wolf als besonders schützenswerte Art gelistet. Aber das könnte sich bald ändern, sagt der Wolfsexperte Theo Gründjens.
In Europa wird ja alle 6 Jahre an die Kommission nach Brüssel gemeldet.
Und der nächste Meldezyklus ist 2025 wieder. Dann kann beurteilt werden, ob in den 2 vorausgehenden Meldeperioden wieder der günstige Erhaltungszustand erreicht worden ist oder nicht. Wenn er nicht erreicht ist, wird er wieder automatisch 6 Jahre verlängert. Insofern sind die rechtlichen Veränderungen, die viele haben wollen, so schnell gar nicht zu erreichen.
Die Europäische Union betrachtet dabei übrigens nicht einzelne Staaten oder Bundesländer, sondern größere naturräumliche Gebiete, also zusammenhängende Lebensräume. 3 davon verlaufen durch Deutschland. Umweltminister Christian Meyer hat mir das so erklärt.
Wir sind überwiegend in der atlantischen Region, die geht in den nördlichen Teil Niedersachsens, wo die meisten Wölfe drin, geht bis nach NRW rüber, also Emsland und so weiter ist auch alles komplett da drin.
Übrigens hat die EU-Kommission inzwischen angekündigt, den Schutzstatus des Wolfes tatsächlich absenken zu wollen. Und zwar von streng geschützt, wie es derzeit der Fall ist, auf geschützt. Das war Ende 2024. Was das konkret für Folgen hätte, beleuchten wir in der 5. Folge unseres Podcasts. Bei Umweltschützern hat alleine schon die Ankündigung für Proteste gesorgt. Die Nutztierhalter in Deutschland wiederum beklagen sich immer wieder, dass die Hürden für einen Abschuss einzelner Wölfe derzeit noch viel zu hoch seien. Aber wie gefährlich ist der Wolf für Nutztiere in Deutschland wirklich? Das wird später in dieser Folge noch Thema sein.
Unser Host im Interview.
Tauschen wir einmal kurz die Rollen und jetzt darf ich mich aus dem Hintergrund auch einblenden. Ich bin Thomas Achenbach und bin als Audiomanager und Projektleiter verantwortlich für diesen Podcast und kenne Tobias Böckermann auch schon seit vielen Jahren als Kollege. Und du, lieber Tobias, bist ja unser Host hier von diesem Podcast, aber eben nicht nur. Du bist ja auch ein Experte fürs Thema Wolf, hast dich in vielen Jahren da reingefuchst. Wie ist das gekommen?
Wie ist das gekommen? Das ist eine gute Frage, weil man so als Anfang 20-Jähriger ja nicht einfach so Schafe kauft. Aber wir haben das gemacht, ich war nicht alleine. Es war tatsächlich so, dass wir so eine Gruppe waren von 5 Leuten, die Interesse am Naturschutz hat. Es ging einfach nur um Naturschutz im Emsland. Und unsere Idee war, Landwirtschaft hat ganz viel Einfluss auf Natur, weil Landwirtschaft der größte Flächennutzer ist. Und wir wollten nicht, so wie das damals in den 90ern üblich war, den Landwirten sagen, ihr müsst das so und so machen, dann wird alles besser, sondern wir haben einfach gesagt, wir machen es selber.
Also habt ihr Schafe gekauft und auf die Weide gestellt?
Genau.
Und dann irgendwann kam der Wolf?
Das war die Idee, genau. Die Schafe dienen der Landschaftspflege. Schafe deshalb, weil sie einfacher sind zu halten als Kühe, haben wir gedacht. Kühe waren so groß, Schafe waren schön klein.
Ja.
Und dann sind wir da sehr blauäugig rangegangen und haben in den Mitte der 90er die ersten Schafe gekauft. Und damals gab es keine Wölfe bei uns.
Ja, klar. Ja, ja. Das ist eine neue Entwicklung, ja.
Genau. Und dann haben wir das 20 Jahre gemacht. Das wurde immer größer, immer mehr. Alles immer ehrenamtlich, gemeinnützig. Keiner von uns verdient was dran. Wir sind ein Verein. Und haben das immer so weiter ausgebaut. Haben viele Naturschutzgebiete mit vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten, die davon profitieren, dass Schafe die Landschaft kurz halten.
Wann war denn dann deine erste tatsächliche Wolfsbegegnung?
Also einem lebenden Wolf in freier Natur bin ich nie begegnet bisher.
Okay, aber deine Schafe?
Die schon. Und das war tatsächlich das erste Mal 2018 oder 2019, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ja.
Das, da war der erste Übergriff durch einen Wolf, der bei uns in die Herde eingedrungen ist.
Du hast mir mal Videos gezeigt, wo wir uns entschieden haben, dass wir die nicht benutzen werden, auch die Tonspur davon nicht benutzen werden, weil die sind ganz schön schrecklich.
Ja.
Braucht man als Schafhalter einen stabilen Magen?
Auf jeden Fall.
Ja?
Auf jeden Fall. Den brauchst du sowieso, weil man natürlich als Schafhalter auch mal Schafe schlachten lässt und dann auch mal im Gewächshaus. Ach, Entschuldigung.
Gewächshaus. Das würde ich mir vorstellen.
Ja. Nein, in der Schlachterei, das wollte ich sagen, in der Kühlkammer.
Ja.
Dann siehst du natürlich auch mal das, was aus deinen Schafen geworden ist. Also
ja,
es ist nicht nur so, dass man nur niedliche kleine Lämmchen hat und die den ganzen Tag streichelt, sondern wer Tiere hält, muss auch wissen, dass es nur funktioniert, wenn man dann auch da einen Nutzen draus zieht. Ansonsten würde die Herde ewig immer weiter wachsen oder das ganze Zuchtsystem würde zusammenbrechen. Deswegen hat man, muss man das auch sehen. Man muss auch mal Tiere sehen, die krank sind. Man hat mal Ablammungen, also wenn die Lämmer geboren werden, die nicht gut funktionieren oder muss da mal helfen, muss dann eben da mal eingreifen. Dann sieht man auch Blut, aber das ist kein Vergleich zu dem, was man sieht, wenn ein Wolf da war. Mhm. Das ist was ganz anderes.
Mhm. Also es ist, geht dann schon in Richtung Horrorfilm ein bisschen, oder?
Ja, ja, tue ich mich ein bisschen schwer mit.
War auch manipulativ gefragt.
Genau, weil das ist ja ein im Prinzip natürlicher Vorgang, der in der Natur ständig vorkommt. Die Spinne frisst die Mücke, der Vogel frisst den Wurm und der Wolf frisst eben ein Reh und das Reh sieht danach auch nicht besser aus als meine Schafe. Ja. Das ist so, aber das sind natürlich wilde Tiere und nicht Tiere, die in deiner Obhut waren vorher. Das ist der Unterschied.
Wie viele Wolfsrisse hast du schon gehabt jetzt?
Also ich selber, wir selber als Verein hatten 2.
Bei einer Herde, die wie groß ist ungefähr?
Wir haben so, je nachdem wie viele Lämmer wir haben und wie viele Ziegen, haben wir zwischen 50 und 100 Tiere.
Okay. Und 2 Wolfsrisse von 2018 ungefähr bis jetzt, 2024.
Genau.
Ja.
Das ist nicht viel.
Ja, okay. Das ist nicht viel.
Nein, das ist nicht viel. Es gibt Bereiche, Schäfereien, die haben 5, 6, 7 in wenigen Wochen gehabt. Das liegt immer dran, wo die Wölfe sich aufhalten, wie die Herden geschützt sind, ja, und wie so das Setting ist. Also ob man da gerade einen Rudel hat oder nur einen durchlaufenden Wolf, so wie wir das wahrscheinlich hatten. Bei uns direkt in der Nähe ist kein Rudel.
Mhm. Okay, das sind ja all die Themen, die wir behandeln, auch noch im Podcast. Und da werden wir auch nochmal gezielter drauf gucken im Verlauf des Ganzen. Wir sprechen ja bei unserem Podcast von dem Kernland des Wolfes. Das würde ich gerne etwas enger fassen nochmal. Warum ist Norddeutschland das Kernland des Wolfes und welcher Teil davon vor allem?
Also Norddeutschland ist ein Teil des deutschen Kernlandes. Ursprünglich hat er sich, der Wolf, ausgebreitet von Ostdeutschland aus, Brandenburg, in Richtung Nordwesten. Und Niedersachsen ist im Moment das am zweitdichtesten durch den Wolf besiedelte Bundesland. Ah, das heißt also, Niedersachsen steht nicht an der Spitze, sondern das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, Brandenburg. Mhm. Aber in Niedersachsen gibt es Hunderte von Wölfen. Warum der nur nach Nordwesten oder hauptsächlich nach Nordwesten zieht, da haben wir ja auch ein paar Experten befragt nach diesem Thema. Das ist nicht so ganz leicht zu beantworten, aber man geht davon aus, dass die Lebensbedingungen hier für den Wolf einfach gut sind. Mhm. Und dass er das auch einfach ausnutzt und sich hier ansiedelt. Es ist aber unter Experten unstrittig, dass das sich nicht weiter nur auf Norddeutschland, Nordwestdeutschland beschränken wird, sondern der wird sich weiter ausbreiten.
Das heißt, überall wird bald Wolfsland sein?
Davon muss man ausgehen.
Okay. Jetzt ist ja die aktuelle Debatte, oder sagen wir mal so, die Debatte war bislang ziemlich aufgeheizt. Alles, was den Wolf betrifft, wurde sehr emotional diskutiert und nicht immer ganz sachlich. Wie nimmst du das im Augenblick wahr, jetzt Herbst 2024? Wie hat sich das verändert? Ist das immer noch so?
Ja, es hat sich ein bisschen verändert, weil es Signale aus der Politik gab und gibt, dass möglicherweise sich der Schutzstatus ändern könnte des Wolfes. Das hat sich dadurch ein bisschen beruhigt, wenngleich vor ein paar Wochen eine Abschussgenehmigung im Reiterland erteilt wurde, weil dort ein Wolf sehr, sehr viele Tiere angegriffen hat. Und da ist das gleiche geschehen, was überall geschieht, dass diese Abschussgenehmigung beklagt wird und dass dann die Wogen hochschlagen, die Wellen hochschlagen, im Internet hauptsächlich. Das ist noch so. Aber inzwischen ist nicht mehr so oft davon die Rede, dass der Wolf wirklich gar nichts tut oder gar keine Auswirkungen hat. Das hört man seltener.
Also könnte man vorsichtig sagen, die Debatte versachlicht sich ein bisschen, eben dadurch, dass der Schutzstatus leicht aufgelockert wird?
Ja, das glaube ich schon, dass das so ist. Und die Menschen, die sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen und die Zeitungen lesen, im besten Falle, oder auch Nachrichten hören, die bekommen ja mit, dass immer mehr Wölfe auftauchen und dass es immer häufiger Nutztierrisse gibt. Selbst wenn einen das nicht berührt, weil man damit nichts zu tun hat, dann bekommt man ja doch mit, dass Wölfe häufiger auftauchen. Und auch in vielen Regionen, wo sie vorher nicht waren. Und dann fangen viele Menschen an, darüber nachzudenken, will ich das überhaupt? Möchte ich das in meiner Nachbarschaft? Möchte ich den hier haben? Egal, ob das berechtigt ist oder nicht, da Angst vorzuhaben. Die Leute denken drüber nach. Und aber die Debatte ist immer noch in einigen Teilen, je nachdem, welches Interesse man hat, auch immer noch unsachlich. Das kommt immer noch vor.
Okay, wir werden dich jetzt gleich wieder in der Rolle des Hostes erleben. Erstmal vielen Dank für das erste Gespräch, aber das wiederholen wir gleich nochmal und dann wechseln wir nochmal die Rollen. Aber ich blende mich jetzt wieder in den Hintergrund. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören an dieser Stelle.
Allein in der Europäischen Union leben derzeit übrigens mehr als 20.000 Wölfe, sagen offizielle Statistiken. Mehrere 10.000 Nutztiere werden demnach pro Jahr von den Raubtieren gerissen. Im Jahr 2018 wurde der Erhaltungszustand des Wolfes übrigens noch als ungünstig bis schlecht eingestuft, was aktuell immer noch gilt. Aber seitdem ist die Wolfspopulation in vielen Ländern Europas eben extrem stark angewachsen. Es bleibt abzuwarten, wie die EU die Lage in 2025 tatsächlich bewerten wird. Was mir oft begegnet, ist die Aussage, der Wolf war 150 Jahre lang nicht da und das Ökosystem hat auch ohne ihn funktioniert. Warum brauchen wir ihn also jetzt? Theo Gründchens hat darauf geantwortet.
Klar können wir ohne den Wolf leben, aber wir haben eine andere Landschaft, die in der Vielfältigkeit, in Diversität hinein, wenn Sie noch in die Tiefe hineinschauen, aber anders strukturiert war. Der Wolf beeinflusst zum Beispiel das Verbeißen von Waldbäumen.
Wir sind jetzt in der Phase, wo wir dringend den Wald umbauen müssen, ihn zukunftsfähig zu machen. Dafür werden wir sehr viele junge Flächen haben, wo neu begrünt wird. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass die Wildbestände, also Rehwild, Rotwild, Dammwild und so weiter, dass die auf einem relativ niedrigen Niveau sind. Und der Wolf hilft uns dabei. Es gibt ja diesen alten Spruch, da wo der Wolf läuft, wächst der Wald. Das heißt, es ist wenig Wild da, was Pflanzen frisst. Und insofern hat der Wald eine gute Chance, insofern er eine gute Unterstützung hat.
Der Wolf hat also auch seine guten Seiten. Das klingt merkwürdig, wo er doch andere Tiere frisst. Aber das ist in der Natur normal und hält sich, was die Wildtiere angeht, im Gleichgewicht. Eine Ausnahme bildet das europäische Mufflon. Dieses Wildschaf stammt ursprünglich aus Gebirgen im Mittelmeerraum und ist in Deutschland nicht heimisch. Das Mufflon wurde vielmehr für die Jagd in Deutschland eingeführt, als der Wolf schon ausgerottet war. Seine Fluchtstrategie funktioniert zwar in Gebirgen, aber nicht im Flachland. Mufflons sind also leichte Beute für den Wolf, solange es sie noch gibt. Aber was ist mit unserem heimischen Wild? Ist dessen Überleben ebenfalls gefährdet? Dazu Theo Gründchens.
Nein, ausgerottet wird keine andere Tierart dadurch. Es gibt Einflüsse, die unterschiedlich sind bei Tierarten. Es gibt auch mittlerweile Studien. Die erste war so etwa 2010 und kam zu dem Ergebnis, dass rund 50% der Beutetiere Rehwild sind. Und der Rest teilt sich dann auf kleinere Sachen auf. Und ganz zum Schluss stehen dann irgendwo die Nutztiere. Die nutzt der Wolf im Prinzip für sein Beutespektrum unter 1%. Also er ist überhaupt nicht angewiesen auf irgendein Nutztier, nimmt es aber, wenn es ihm geboten wird und wenn es eben leichte Beute ist.
Ich werde das gleich nochmal für euch zusammenfassen. Aber vorher müssen wir einen kurzen Ausflug in die Jägersprache unternehmen, damit ihr die Zusammenhänge besser verstehen könnt. Was Rehwild ist, sollte klar sein. Damit sind Rehe gemeint. Sie sind deutlich kleiner als das sogenannte Rot- oder Dammwild. Rotwild ist eine Bezeichnung für Rothirsche, mit Dammwild sind Dammhirsche gemeint. Mit Schwarzwild wiederum bezeichnet man in der Jägersprache Wildschweine. Und der Studie zufolge, die Theo Gründchens gerade zitiert hat, ernährt sich ein Wolf zu rund 50% von Rehen und zu 49% von anderen Wildtierarten. Und nur zu 1% von Nutztieren, wie zum Beispiel Schafe. Das Problem dabei, es handelt sich um einen Durchschnittswert.
Viele Wölfe fressen zum Beispiel gar keine Schafe oder Ziegen, andere dafür deutlich mehr als nur jede hundertste Mahlzeit. Ein Wolf aus Niedersachsen ist zum Beispiel allein im Jahr 2023 für 44 Übergriffe auf Nutztiere und dabei für mehr als 170 tote Schafe und Ziegen verantwortlich gewesen. Er hat also praktisch jede Woche mindestens ein Schaf erlegt. Eines übrigens auch im Emsland in Nordwestniedersachsen. Tierhalter, die im Revier eines solchen Wolfes ihre Weiden besitzen, haben also ein enormes Problem. Und der durchschnittliche Beuteanteil aller Wölfe an Nutztieren nützt ihnen im Zweifel gar nichts, weil Wölfe bei ihnen regelmäßig Schafe oder Rinder töten.
Unser Host im Interview.
Wechseln wir noch einmal kurz die Rollen, wie wir das vorhin schon getan haben. Ich bin Thomas Achenbach und darf mich als Projektleiter für diesen Podcast nochmal aus dem Hintergrund dazuschalten. Tobias, nochmal zur Einschätzung für uns, damit wir das richtig verstehen. Wir haben ja die maximal mögliche Besiedlung durch Wölfe noch nicht erreicht in Deutschland. Auch noch nicht mal in Norddeutschland. Also da kommen noch mehr.
Das sagt zumindest eine Studie, eine maßgebliche Studie, die es im Moment die seit 2-3 Jahren auf dem Markt ist, die auch anerkannt ist. Da geht es darum, man hat untersucht, was für einen Lebensraum braucht ein Wolf, wie viel Futter benötigt er und wie viele potenzielle Reviere hätte er in Deutschland. Einfach nur ausgerechnet. Also man hat sich das Land angeschaut, man hat geguckt, was braucht der Wolf und wie viel könnten es dann noch werden. Und wenn man davon ausgeht, dass er alle potenziellen Reviere besiedelt, dann sind wir noch lange nicht am Ende.
Noch lange nicht am Ende heißt ungefähr?
Ich habe die Zahl jetzt leider nicht im Kopf.
Okay.
Ich meine, dass es dann 1440 Reviere in Deutschland wären. Mhm. Reviere heißt, da leben dann ein Wolf oder zwei Wölfe. Und wenn es zwei sind, dann ist es auch gleich relativ schnell ein Rudel. Mhm. Das heißt, es wären viele tausend Wölfe.
Aber da steht ja jetzt womöglich die politische Änderung ein bisschen dem entgegen, dass die EU gesagt hat, wir wollen nochmal überdenken, ob der Schutzstatus des Wolfes, ob der tatsächlich so bleiben sollte. Kann man das so zusammenfassen? Oder?
Ja, in Kurzform. Das ist ein sehr komplexes Thema. Es geht darum, dass der Wolf im Anhang der FFH-Richtlinie steht. Da ist er gelistet. Alle Tier- und Pflanzenarten, die darin stehen, sind europaweit streng geschützt, mhm. teils sogar sehr streng und das gilt auch für den Wolf. Das heißt, man darf ihn im Moment nur bejagen, wenn er für Menschen gefährlich wird oder wenn er besonders viele Nutztiere reißt, die eigentlich geschützt sind. In der Praxis ist die Umsetzung aber so schwierig, dass fast alle Abschussgenehmigungen, die durch Länder oder Landkreise erteilt werden, beklagt werden. Und dann werden die meisten dieser Tiere nicht abgeschossen. Begründung ist der hohe Schutzstatus durch die FFH-Richtlinie. Und da soll wahrscheinlich im kommenden Jahr eine Änderung erfolgen, wenn denn die Politik sich darauf einigt. Das ist noch ein langer Weg. Wenn das dann so kommt, dass auf europäischer Ebene der Schutzstatus sinkt, dann muss Deutschland für sich einen Weg finden, das umzusetzen. Und wie das sein wird, wissen wir noch nicht. Liegt an den politischen Verhältnissen, an dem, wer was möchte. Würde es aber erleichtert, den Wolf zu bejagen, dann würde man wahrscheinlich zumindest die Tiere, die Herdenschutzmaßnahmen regelmäßig überwinden, einfacher abschießen. Ich glaube nicht, dass man die grundsätzliche Besiedlung Deutschlands aufhalten möchte. Das glaube ich nicht.
Durch Wölfe?
Genau, durch Wölfe, ja. Also man wird nicht hingehen und sagen, jedenfalls sieht das im Moment nicht so aus, man wird nicht sagen, Niedersachsen hat jetzt meinetwegen 800 erwachsene Wölfe, wir wollen aber nur 300, also schießen wir 500 ab. Das,
okay.
Das sehe ich politisch im Moment nicht. Mhm. Das machen andere Länder zum Teil so. Jedenfalls wird das öffentlich immer so dargestellt. Im Detail müsste man da immer drauf schauen. Aber in Schweden zum Beispiel werden relativ viele Wölfe erschossen, weil man sagt, das ist nicht kompatibel mit dem, was wir hier im Land an Nutztieren haben. Wir wollen weniger Wölfe. So, das sehe ich in Deutschland im Moment noch nicht. Das könnte sein, dass man irgendwann sagt, die Gebiete, die gar nicht durch Zäune zu schützen sind, vor allen Dingen an den Küsten, an den Deichen, die sind technisch schwer einzuzäunen, weil sie sehr lang sind und wenig Futter bieten. Man muss da sehr, sehr viel machen. Es gibt da Hochwasser und so weiter. Es könnte sein, dass man sagt, diese Gebiete sollen wolfsfrei bleiben. Mhm. Da würde man dann alle Wölfe erschießen, die da hinkommen und dahin laufen. Das sehe ich aber politisch noch nicht. Die Forderung gibt es, aber das sehe ich noch nicht.
Wissen wir eigentlich, ob Norderney inzwischen wieder wolfsfrei ist oder ist da immer noch einer unterwegs?
Das Letzte, was ich gehört habe, ohne Gewehr, der läuft hin und her tatsächlich immer noch. Also den Wolf gibt es wohl noch, der ist aber manchmal auf dem Festland und ist da dann auffällig geworden. Auffällig im Sinne von, man hat Genspuren von ihm gefunden.
Okay, manchmal ist er aber auch Kurgast auf der Kurinsel.
So ist es zumindest gewesen, genau. Und er ist aber da nicht weiter großartig aufgefallen. Also das waren immer Zufallsentdeckungen.
Hochspannend. Vielen Dank, Tobias. Dann entlassen wir dich jetzt erstmal aus der Rolle des Interviewpartners und schicken dich zurück als Host in unseren Wolfsland-Podcast. Erstmal an dieser Stelle danke für die Auskünfte.
Gerne.
Der Wolfsexperte Theo Gründjens bringt übrigens noch einen weiteren Aspekt mit ein. Das heimische Wild, so sagt er, hat sich an den Wolf bislang noch nicht wirklich gewöhnen können. Das werde aber noch geschehen, sagt er.
Diese Population werden natürlich in Anwesenheit des Wolfes anders wachsen, sich anders entwickeln, andere Nachwuchsstrategien entwickeln. Und wenn sie es gelernt haben, mit dem Wolf über Jahrtausende zu leben, also gleichzeitig sich zu entwickeln, dann gibt es da ein sehr gutes Gleichgewicht zwischen den Arten.
Theo Gründjens meint also, dass der Wolf eine wichtige Rolle im Ökosystem übernimmt, gerade für die Zukunft des Waldes. Er hilft, übermäßige Wildbestände zu verringern. Dadurch wird verhindert, dass junge Bäume zu stark abgefressen werden. Und das gibt dem Wald die Chance zu wachsen. Bleibt noch eine Frage. Wenn der Wolf sich an den Wildtieren bedient, müssen Jäger dann befürchten, dass in ihren Revieren bald kein Wild mehr vorhanden ist?
Also wir haben eine extrem hohe Wilddichte in Gesamtdeutschland. Regional natürlich unterschiedlich, das ist klar. Und der Wolf frisst ja auch einen Großteil der Tiere. Das sind ja Tonnagen, die zusammenkommen. Aber da muss man immer wieder schauen, wenn man über Größenordnung spricht, wovon reden wir?
Ein ausgewachsener Wolf frisst pro Tag etwa 3 bis 4 Kilo Fleisch. Pro Jahr sind das Experten zufolge etwa 60 Rehe. Das klingt nach viel. Aber der Straßenverkehr fordere deutlich höhere Verluste unter Rehen als der Wolf, hat Theo Gründjens gesagt. In der Regel nehme der Wolf den Jägern etwa 20-30% von der Jagdbeute. Tatsächlich werden sich vor allem Jäger und Förster an das neue Leben mit dem Wolf gewöhnen müssen, denn das Wild verändert einfach seine Gewohnheiten, nutzt altbekannte Wege, in der Jägersprache Wechsel genannt, nicht mehr oder zu anderen Zeiten. Die Jagd dürfte also schwieriger und zeitaufwendiger werden. Nicht alles, was man sich über Wölfe erzählt, entspricht übrigens der Wahrheit. Wie so oft bei emotional aufgeheizten Themen halten sich auch allerlei Falschbehauptungen. Aber die halten sich dann hartnäckig. Meine Kollegin Britta Kothe hat ein paar davon gesammelt.
Wildniswissen. Von Wölfen, die eigentlich gar keine sind? Es ranken sich Gerüchte um Wölfe. Eins davon, alle Wölfe sind Hybride, also ein Mix aus Wolf und Hund. Dass das nicht ganz stimmt, aber auch nicht ganz falsch ist, zeigen Genanalysen. Im Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik werden 6000 davon im Jahr durchgeführt. Sie zeigen tatsächlich einen gewissen Anteil an Hundegenen in der Wolfs-DNA. Das liegt daran, dass sich Haushunde und wildlebende Wölfe im Laufe der Jahrtausende gelegentlich gepaart haben. Die DNA-Analysen bestätigen aber auch, dass der Anteil an Hundegenen in Wölfen, die sogenannte Hybridisierungsrate, in Deutschland unter 1% liegt. Es sind also tatsächlich Wölfe. Und das soll auch so bleiben. Seit der Rückkehr der Wölfe kam es in Deutschland dennoch 5-mal zu Paarungen zwischen Wolf und Hund. Solche Hybride müssen laut Bundesnaturschutzgesetz von der Naturschutzbehörde entnommen werden.
Der Wolf ist zurück in Deutschland und er wird bleiben. Das macht vielen Menschen Angst. Wie verhalte ich mich, wenn ich einem Wolf begegne? Wie gefährlich ist das für mich? Und wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass mir das geschieht? Das alles und mehr sind die Themen der nächsten Folge unseres Podcasts. Das war die 3. Episode von Wolfsland. Wildnis, Weide, Widerstand. Mein Name ist Tobias Böckermann und ich sage danke fürs Zuhören.
Wolfsland. Wildnis, Weide, Widerstand ist eine Produktion von NOZ und MHN Medien. Redaktion: Britta Kothe und Tobias Böckermann. Redaktionelle Vorbereitung: Annika Sterner. Moderation: Tobias Böckermann. Produktion: Marietta Osterloh. Projektleitung: Thomas Achenbach. Weitere Stimmen: Thomas Achenbach, Britta Kothe und Insa Pöcking.